Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spieltrieb bzw. von Advance Football Weekly. Heute, ich nehme es schon vorweg, nicht mit Sakko, sondern mit dem David. David darf sich gleich vorstellen. Ich mache aber kurz noch mal ein bisschen Werbung. Und zwar 13.04. St. Pauli, Millerntor Stadion, Kinderfußballfortbildung. Wie geil ist das denn eigentlich? David wohnt in München, wird sich aber auch direkt einen Flieger buchen, hätte er da nicht selber Training unter der Woche, hat er mir schon gesagt. Donnerstag, 13.04., ich packe alles in die Shownotes, Millerntor Stadion, zusammen mit den Rabauken. Das wird richtig geil. Wer sich da anmelden möchte, haben schon knapp über 100 Anmeldungen, also langsam wird's eng für das Ganze. Dann zweite Sache, denkt dran, Podcast bewerten, also einen Kommentar schreiben bei Apple Podcast oder bei Spotify. Bei Spotify auch gerne die Sterne geben. Das hilft uns und hilft dann auch euren Trainerkollegen, dass sie ein bisschen mehr über den Kinder- und Jugendfußball lernen bzw. auch hören. So, aber jetzt zu David. David, servus, schön, dass du da bist.
Hi Joscha, danke, dass ich da sein darf.
Wir hatten es gerade im Vorgespräch schon mal, du warst schon mal Gast im Podcast, wurde aber leider nicht veröffentlicht aus diversen Gründen. Ja, müssen wir mal mit dem Sakko nächste Woche sprechen, woran das dann tatsächlich lag. Erzähl doch mal also ein, zwei, drei Sachen von dir.
Ja, ich bin der David, bin 34 Jahre alt, bin jetzt seit 19 Jahren Jugendtrainer, die A-Lizenz gemacht vor ein paar Jahren, war 8 Jahre in DFB-NLZ tätig und darf das jetzt in Vollzeit machen seit jetzt über 10 Jahren und bin jetzt aktuell Leiter der Fußballtalente Freiham, neu gegründeter Verein 2019. Und wir haben uns so auf die Fahne geschrieben, so das Beste aus den Welten, Leistungsförderung, aber auch eben Breitensport, Basis Fußball sozusagen zu kombinieren.
Spannend. Wenn man da irgendwie mehr erfahren möchte, habt ihr Social Media, habt ihr eine Internetseite?
Wir haben Social Media, wir sind auf Instagram und Facebook zu finden, FT Freiham, und unsere Internetseite www.ftfreiham.de, da ist ausführlichst beschrieben, was wir so machen und was so dahinter steckt und was so die Ideen sind.
Ach, sehr geil. Okay, packe ich auch mit in die Shownotes, kann man sich gerne mal angucken, ist ein spannendes Konzept, das ich glaube so noch nicht in Deutschland gesehen habe, korrigiere mich.
Ich auch noch nicht. Deswegen ja, sehr gut. Gerade in der Art, wie wir es dann noch umgesetzt bekommen aktuell, sind wir da schon wenig wahrscheinlich, die es da gibt.
Sehr cool. Okay, dann wir wollen aber gar nicht so viel über FT Freiham sprechen, sondern wir haben das gleiche Format. Du hast ein Thema mitgebracht, ich habe ein Thema mitgebracht und es gibt natürlich noch Neues von der Basis. Dann lass uns mal reinstarten. Ich würde tatsächlich mit meinem Thema beginnen. Du weißt auch noch nicht, um was es geht so richtig, deshalb wirst auch du überrascht sein. Es geht um das Thema, wie lange sollte man denn Übungen eigentlich laufen lassen? So, und zwar ist es ein Gedanke, der mir am Samstag gekommen ist, als ich mal ein bisschen Zeit hatte und an der Isar spazieren war. Wir Trainer, wir neigen ja dazu, das hatte ich auch mit Sakko schon mal angesprochen in dem Podcast, dass wir immer bei den Übungen, wir gucken ja immer dahin, wo was abgeht. Ja, angenommen, ich spiele eine 1 gegen 1 Form oder eine 2 gegen 2 Form. Ich gucke ja immer dahin, wo irgendwie ganz viel passiert, wo der Ball ist, weil ich da ja auch irgendwelche Sachen coachen möchte. Entsprechend habe ich ja in der Wahrnehmung immer dieses, boah krass, da geht's gerade richtig ab und da passiert richtig viel. So, kann aber sein, dass das für den einzelnen Spieler gar nicht so krass ist, weil er halt, die Übung nicht gut aufgebaut ist, halt teilweise 2, 3, 4 Minuten anstehen muss und dann geht da gar nicht so viel ab. Jetzt ist mein nächster Schritt oder mein nächster Gedanke, den ich mir gedacht habe, wann höre ich denn mit einer Übung gesamt auf? Also ich habe ja ungefähr einen groben Zeitplan hoffentlich in meinem Training, weiß nicht, 15 Minuten Warm-up und Einführung, Technikteil, Schnelligkeit, dann 1 gegen 1 oder eine taktische Form und da habe ich ja ungefähr so einen groben Zeitrahmen. Aber wann sag ich denn eigentlich oder was könnten denn Anhaltspunkte für mich als Trainer sein, um zu sagen, jetzt reicht's, jetzt ist es genug, jetzt habe ich, weiß ich nicht, eine Viertelstunde lang gespielt, 20 Minuten lang gespielt, das Ganze. Und für die Jungs und für die Mädels ist das ausreichend. Und eine These, besser, die ich hatte, war, man müsste eigentlich dann aufhören, zumindest bei so taktischen Formen, wenn es am schönsten ist. Also nicht warten, bis man über diesen Peak drüber ist, wo die Sachen klappen und danach läuft es wieder scheiße und dann sagt man, ja komm, fuck, wir hören auf mit der Übung, wir machen das nächste. So immer mit diesem Thema ja, man ist so ein bisschen frustriert, dass es dann doch nicht mehr ganz so gut geklappt hat, sondern man müsste dann aufhören, wenn man sieht, okay, jetzt hat es 2-3 Mal ganz gut geklappt, jetzt hör mal auf, weil da haben die Jungs wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bock beim nächsten Mal das Ganze zu machen. Was sind denn deine Takes dazu, David?
Ja, interessanter Punkt auf jeden Fall, gerade auch mit dem Peak-Gedanken. Wenn der Peak nach einer Minute kommt, dann ist es natürlich schade. bin ich aber tatsächlich auch ähnlich in den Gedanken, wo man einfach sagt, so eine Übung aufzuhören, wenn sie halt eine positive Stimmung dann am Schluss auch generiert hat. Das ist natürlich das, was man sich auch erhofft daraus, dass man dann nicht irgendwann abbricht und sagt, naja, jetzt läuft's gar nicht mehr und dann lassen wir es lieber. Das zieht dann auch meistens so die Folgeübungen so rein von der Stimmung her auch echt runter. Deswegen finde ich das gerade auch so dieses Positive nochmal mitzunehmen, ganz interessant. Ich persönlich habe das Gefühl, wir neigen grundsätzlich eher dazu, Übungen zu lang zu machen als Trainer, weil man denkt, ah, das würde ich gerne auch noch coachen und das wollte ich ja eigentlich auch noch reinbringen, merkt aber manchmal dann gar nicht, so dass die Kids schon eh Input-Overload haben teilweise und gerade eh damit beschäftigt sind, das alles umzusetzen, was man vorher gesagt hat. Heißt, da auch den Absprung zu schaffen sozusagen, ist schon eine Herausforderung, finde ich.
Wie machst du das bei dir im Training selbst oder erwischst du dich auch manchmal, dass du tatsächlich dann nicht früh genug aufhörst, sondern dass du immer noch so diese Minute oder diese 2 Minuten zu viel laufen lässt?
Vor allem in der Spielform am Ende, klar, weil man natürlich auch dann nochmal spielen lassen will und dann nicht einfach abbrechen will. Beim Spiel vor allem merke ich es, weil ich dann auch immer auf der Suche nach der guten letzten Aktion bin. Also es muss nicht unbedingt ein Tor sein, sondern es kann auch mal ein schöner Spielzug sein oder dann mal eine gute Einzelaktion, wo man sagt, okay, das ist das Highlight sozusagen, damit können wir aufhören. Und das sucht man dann natürlich schon auch ab und zu. In Übungsformen tatsächlich versuche ich es mir immer so ein Stück weit so zu strukturieren, dass ich gewisse Coaching-Details mir für die gewissen Unterbrechungen aufhebe. Also dass ich sage, okay, das ist mein wichtigstes Detail, das bringe ich am Anfang. Dann lasse ich es erstmal ein paar Mal laufen, schaue, ob das funktioniert. Dann kommt Detail 2, dann kommt vielleicht noch Detail 3. Und wenn ich das dann aber habe, dann ist sozusagen mein Ziel für die Übung erstmal erreicht. Und wenn wir die Details gut umgesetzt bekommen haben oder die Ansätze gut umgesetzt bekommen haben, schaffen wir es meistens dann auch aufzuhören. Aber auch nicht immer.
Okay, aber das ist ja, wenn du in kleineren Formen spielst, also 1 gegen 1, 2 gegen 1, 2 gegen 2, ist es ja sehr, sehr spielerabhängig. Also er hat es verstanden, er hat es umgesetzt, für den würde das jetzt reichen, wohingegen der andere das wahrscheinlich noch 10 Minuten länger spielen müsste, bis er es überhaupt versteht, oder er hat es überhaupt gar nicht verstanden und wir könnten auch noch eine Stunde weiterspielen. Wie schaffst du es da irgendwie so den Spagat hin zwischen, das heißt vielleicht die Mehrheit der Mannschaft hat es geholfen und wir müssen aber jetzt trotzdem aufhören und die letzten 3, 4, die es halt nicht mehr schaffen oder die es nicht umgesetzt bekommen, meine Coaching-Punkte, na gut, die müssen es halt beim nächsten Mal lernen. Also hast du da irgendwie ein Gespür dafür, wie du da rangehst?
Gerade wenn man merkt, dass sie große Schwierigkeiten haben in der Übung selbst, haben wir das Glück, dass wir meistens zu zweit am Platz sind. Heißt, da kann sich dann auch nochmal der Co-Trainer oder eben dann noch der Cheftrainer den Spieler einzeln rausziehen. Die Übung läuft währenddessen aber weiter und kann eben da nochmal individuell drauf eingehen. Ich finde aber trotzdem gibt es immer wieder, wie du auch sagst, auch Situationen, wo es halt mein Spieler nicht so umgesetzt bekommen hat, wie es gerne hätte. Und da vielleicht auch das Kind am Ende nochmal mit abzuholen und sagen, hey, nicht so schlimm, kein Problem, das Thema behalten wir noch bei. Also der Themenblock, sei es 1 gegen 1 frontal, keine Ahnung, ist jetzt 2 Wochen lang Thema. Heißt, du hast noch Zeit, ja, das kriegen wir alles Schritt für Schritt hin. Und dann aber auch wieder auf dieses erstmal das erste Detail, dieses Basisdetail sozusagen, darauf zu fokussieren, das erstmal und dann machen wir alles weitere drauf. Sie wollen ja meistens zu früh, zu viel auf einmal schaffen.
Ja. Gedanke, der mir da gerade kommt, irgendwas interessant wäre, was man den Spielern wahrscheinlich aber auch beibringen müsste, wäre sie, also für sich selber als Trainer speichern, so im Kopf, okay, für Spieler XY war das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, der hat es nicht umgesetzt. Ihn aber nach dem Training fragen, wie fandest du das denn in der Form? Kannst du dich da noch dran erinnern? So, was war dein Eindruck? Hast du ein bisschen was mitgenommen? Also irgendwie so fragen, dass er halt nicht nur mit ja, Trainer antwortet, so klassische Confirmation Bias, sondern das, also deshalb glaube ich, ist es auch eine Frage der Entwicklung und das, wie man damit umgeht mit dem Trainer. Und sie dann zu fragen, hey, hast du da was mitgenommen? Wenn ja, was? Weil vielleicht hat der Spieler ja eine ganz andere Wahrnehmung als ich als Trainer. Der sagt, ja, das 1 gegen 1, das hat halt 10-mal nicht geklappt, aber er hat trotzdem gecheckt, dass es, was er machen musste oder was für ihn vielleicht da ein Hebel gewesen wäre. Er hat es jetzt halt einfach nicht umsetzen können, weil er ein scheiß Tag war zum Beispiel.
Ich mache das ganz gerne am Ende der Einheit auch, dass man sozusagen nochmal so die Kernpunkte des Gelernten auch in der Gruppe nochmal wiederholt. Und dann hilft es vielleicht auch dem einen, der das noch nicht so ganz umrissen hat, wenn halt ein anderer Spieler oder andere Spielerin dann auch sagt, ja, das Detail, das wir heute mitnehmen, ist dies und jenes. Und dann hört das zumindest nochmal und kann es dann vielleicht beim nächsten Mal auch besser mit einsetzen.
Ja, finde ich cool. Also das nochmal separat zu verbalisieren, was wollten wir denn eigentlich lernen? Können wir zum Abschluss für diesen Blog vielleicht so 1, 2, 3 Indikatoren irgendwie festhalten? Mir sind jetzt auch noch keine so richtig eingefallen, mit denen wir zumindest grob sagen können, okay, dann ist die Übung gut gewesen oder dann oder da müssen wir dann mit der Übung aufhören. Ein offensichtliches Ding, vor allem im Kinderfußball, ist so, also bei den Kleinsten vor allem, ist, wenn sie sehr oft auf dem Boden liegen, so nach einem Schuss oder nach einem Zweikampf oder sie halt emotional einfach nichts mehr auf die Kette bekommen, im Sinne von, sie fangen an zu heulen oder sie werden ein bisschen pumpig, das merkt man dann schon, so bei 5, 6, 7, 8, 9-Jährigen, wenn man es ein bisschen älter wird, sieht man es, finde ich, auch wieder bei so kleineren Formen, wie verhalten sie sich, wenn sie anstehen, also dieses klassische rein physiologische von außen, sie holen nach Luft, sie stützen sich ab, so, die können einfach nicht mehr, das könnte noch ein Indikator sein. Hättest du noch eine Idee irgendwie, wie man das auswählen könnte, wie man da ein Gefühl dafür bekommt?
Vielleicht auch ein bisschen mit der subjektiven Wahrnehmung, wie die Übung dann läuft. Also gerade dann, was Zweikämpfe angeht oder auch Spielformen angeht, merkt man, dass vielleicht dann auch die Fehlerquote etwas höher wird, wo mehr Sachen schief gehen, und man dann auch merkt, dass die Kinder oder die Spieler dann als ich öfter frustriert sind, weil halt dann irgendwas nicht mehr klappt, was vielleicht vor 10 Minuten noch ganz gut geklappt hat, wo man dann auch das vielleicht auch so modellieren kann und sagen kann, hey, ne, war jetzt auch echt intensiv, ja, für heute war es das sozusagen, aber das Thema, wie gesagt, wenn man es schafft, das nochmal mit reinzubringen in der nächsten Einheit oder in einer anderen Einheit, eben dann wieder darauf zuzugreifen, sie da so abzuholen, so hey, alles gut, für heute reicht's dann erstmal, aber wir gehen da nochmal drauf ein in der nächsten Zeit.
Finde ich auch einen guten Punkt. Ich muss mir mal nochmal Gedanken dazu machen. Vielleicht fallen mir noch ein paar eigene Sachen an. Da wäre es natürlich auch super interessant, mal so eine Form, wo man das Gefühl hatte, zu filmen. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Und dann auch mal seine Wahrnehmung, seine Emotionen, da kommen wir ja gleich bei dir dazu, das irgendwie abzugleichen mit einem Tag Pause und zu schauen, hey, vielleicht war das gar nicht so intensiv oder vielleicht waren wir noch gar nicht möglicherweise an einem Peak, wo wir sagen können, das war jetzt richtig geil und ist vielleicht auch vor allem was für NLZ-Trainer oder Trainer, die halt ein bisschen mehr Zeit haben mit ihrer Mannschaft, sich da mal zu reflektieren im Video-Coaching und zu gucken, habe ich denn im richtigen Moment die richtige Intensität gehabt oder auch die richtigen Wiederholungen. Ich habe in der Vergangenheit habe ich ein paar Mal die Live-Einheiten von Julian Nagelsmann angeguckt bei den Bayern. Die werden ja immer gestreamt und die gibt es jetzt immer noch im Nachgang, kann man die sich angucken. Und da habe ich mich auch gefragt, also die haben ganz viele auch diese 3 gegen 2, 4 gegen 4 Übungsform oder Spielform auch. Und ich frage mich, wann sagt der sich eigentlich, jetzt reicht's so? Weil für mich war das nicht ersichtlich. Ich weiß nicht, ob die noch viel mehr auf diese physiologischen Parameter gehen. Der ist jetzt halt irgendwie über den Peak drüber. Der darf jetzt nicht länger laufen oder rennen. Oder ob der auch das anhand von, weiß ich nicht, erfolgreichen Aktionen macht oder einfach so vom Gespür her, nee, jetzt reicht's einfach, jetzt hör mal auf. Müsste man mal in Erfahrung bringen. Ich recherchiere da mal für alle.
Auf jeden Fall. Ich glaube aber, was man auf jeden Fall festhalten kann, dass so diese positive Erlebnis so am Ende versuchen herzustellen, also dass zumindest irgendeine gute Aktion am Ende des Ganzen steht und das halt mit einer positiven Stimmung dann auch in die nächste Übung dann gehen zu können oder eben auch ins Trainingsende dann überzugehen. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das sinnvoll ist.
Das hast du so schön gesagt, da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Zweiter Teil des Podcasts, Neues von der Basis, ist ja unsere Kategorie, allseits beliebt. Ich habe einen ganz praktischen Tipp, vielleicht nicht unbedingt für den Trainer, doch für den Trainer eigentlich auch, aber eher so zu Saisonende hin und aber auch für Jugendleiter bzw. Eltern. Und zwar geht es um das Thema Förderung für Vereine. Wir werden immer wieder gefragt, hey, können wir da irgendwie Unterstützung uns reinholen? Können wir uns das irgendwie fördern lassen? Auch wenn ihr jetzt mit uns zusammenarbeitet, sei es in Form von Trainermappen oder mit der Videoplattform. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, was das Thema Förderung angeht, sei es vom Staat, sei es vom Land, sei es von der Kommune. Man muss sie halt nur abrufen. Das ist wie bei den Stipendien mit den Studierenden. Es gibt Millionen über Millionen Euro, die irgendwie nicht abgerufen werden an Stipendien und an Hilfen, weil sich halt keiner drum kümmert oder den Pain einfach nicht möchte. Wir hatten jetzt in Bayern, ich weiß nicht, ob du da auch Berührungspunkte hattest, David, diese Vereinsgutscheine, wo du, glaube ich, 30 Euro pro Mitglied, pro Neumitglied sozusagen subventioniert bekommen hast vom Staat. Ich habe es auch schon mitbekommen von Vereinen, die ihren Sommerausflug so ausformulieren und so strukturieren, dass du den teilweise komplett gezahlt bekommst vom Land. Ja, also du fährst irgendwo hin, bist da für 4, 5 Tage und kriegst dann alles komplett gezahlt. Wir haben ganz viele Vereine, die auch Digitalisierungsmaßnahmen nutzen. Also wenn sie jetzt bei uns mit der Plattform zusammenarbeiten, gibt es eben so Zukunftsfonds und Digitalisierungsfonds von irgendwelchen Banken, aber auch von irgendwelchen Ländern und Kreisen und Kommunen und was es nicht alles gibt in diesem Bereich Digitalisierung. Und man muss sich halt nur drum kümmern. Und das ist ein Punkt, und das ist dann sozusagen auch der Tipp, gebt diese Aufgabe, egal ob ihr jetzt Trainer seid oder ob ihr Jugendleiter seid, an die Eltern ab. Weil es gibt irgendwo in eurer Elternschaft bei 10 bis 12 Kindern, jeweils im Schnitt 2 Eltern, gibt es irgendeinen Elternteil, der sich mit so einer Thematik auskennt. So, und da muss man sich einfach auskennen, da muss man vielleicht ein bisschen Beamtendeutsch können, ein bisschen Bock auf Bürokratie haben, aber es gibt Leute, die haben da irgendwie ein Faible dafür. Und es ist keine Aufgabe für den Trainer und auch keine für den Co-Trainer und auch keine für den Betreuer, sondern es ist so eine klassische Aufgabe, die kann ich am Anfang der Saison meinen Eltern mitgeben und sagen, hey, ihr zwei, Susanne und Thomas, ihr kümmert euch dieses Jahr über um das Thema Förderung. Und wir haben eine Maßgabe, wo wir wollen Ende der Saison, wollen wir, weiß ich nicht, 4 Tage in die Berge fahren und ein bisschen Fußball spielen, aber vor allem auch in Klettergarten und so. Und da wollen wir so viel Förderung wie möglich rausholen. Und ich glaube, wenn man das an die Eltern verteilt, klar kommuniziert am Anfang der Saison, beste Leben. Hast du dazu einen Take, David?
Super interessantes und wichtiges Thema. Ich merke es ja selber, uns gibt es jetzt als Verein ja erst 4 Jahre und ich bin da ja auch so als Jugend- und Vereinsleiter reingewachsen in das Ganze und wachse da immer noch rein. Und da gibt es so viele Dinge, die man gar nicht weiß und wo man sich auch dann erst später sozusagen klar wird, ah, da hätten wir sogar unterstützt werden können. Und da ist es super, wenn da jemand da ist, der sich darum kümmern kann, weil wie gesagt, da gibt es viel mehr, als man denkt.
Ja. Haben Leute bei dir im Verein das auch genutzt mit dem Vereinsgutschein? War das ein Thema?
Das war bei uns tatsächlich kein Thema, nee. Das ist ein bisschen an uns vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich eingestehen.
Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch aktuell, also ob es noch läuft oder ob es nur ein beschränkter Zeitraum war. Wenn nicht, könnt ihr das direkt nutzen. Nimmst du auch was mit aus dem Podcast?
Ja, super, perfekt. Gebe ich direkt weiter.
So, David, jetzt bin ich mal gespannt, was du mitbringst. Welches Thema beschäftigt dich?
Mich beschäftigt das Thema Emotionen schon seit längerer Zeit im Jugendfußball. Emotionen gerade von Erwachsenen, die Emotionen in die Kinder sozusagen hineintragen. Die grundsätzliche Beobachtung sehe ich aber auch immer wieder an mir selbst, wie sich teilweise auch mal Coaching verändern kann, wenn Emotionen in den Vordergrund rücken. Und das ist so ein Thema, das mich schon seit längerer Zeit beschäftigt, wo ich mir selbst auch noch ein bisschen schwer tun manchmal mit Sicherheit, aber vor allem auch merkt, dass sich viele andere Trainer, aber auch Eltern schwer tun, eben die Emotionen dann nicht ganz so rauszulassen, wie man es gerne wollen würde, weil es eben einen extremen Einfluss auf die Kinder hat und auch einen sehr, sehr hohen Einfluss darauf hat, wie Spiele verlaufen. Ganz besonders fällt es mir immer in der Hallensaison auf, wie unterschiedlich so Spiele verlaufen, wenn eben die Eltern in einer engen Bude lautstark unterstützend, kritisierend oder ähnliches und genau das gleiche natürlich auch von uns Trainern, wie das dann die Spielart und die Spielweise der Kinder teilweise negativ, manchmal auch positiv beeinflusst, aber auf jeden Fall irgendwas macht mit dem Spiel. Mein Hauptpunkt, der da so ist, ist mal jetzt wieder auf den Trainer zu gehen oder auf den Trainer auch zu achten, Was können wir denn anders machen, um vielleicht auch die Emotionen nicht in den Vordergrund rücken zu lassen oder auch im Spiel das emotionale Coaching vielleicht hinter dem sachlichen und ich nenne es jetzt mal eher konstruktiven, sinnvollen Coaching zu stellen. Was sind deine Ideen? Oder hast du es auch ähnlich beobachtet?
Hallensaison, das, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das nicht beobachtet hat, der schon mal in der Halle stand. Ich finde es interessant, was du jetzt als letztes gesagt hast, weil du das emotionale Coaching wertest im Vergleich zum sachlichen, hilfreichen. Weil ich glaube schon auch, dass vor allem im Jugendbereich, im Kinderbereich, ein emotionales Coaching teilweise mehr Sinn macht als ein sachliches, inhaltliches. Also dieses Lernen und das Umgehen des Spielers mit verschiedenen Zuständen, Emotionszuständen im Fußball, ist das schon was, das er lernen muss. Und Emotionen muss ja nicht immer negativ sein im Sinne von, ich schreie den halt an und schreie marschier und lauf und ab geht's, sondern das kann ja auch einfach was Pushendes sein. Wir haben bei uns auf der Plattform, gibt's ein Video, ich glaube, es ist von Sacco, wo wir über das Thema Aktivierung sprechen, vor, während und nach dem Spiel. Und da gibt's dieses Jerks-Dotzen-Gesetz. Weiß ich nicht, ob dir das was sagt, David. Wirst du aber auf jeden Fall schon mal gesehen haben, vielleicht nicht mit dem Namen. Das ist wie so ein Bogen. Und der beschreibt die verschiedenen emotionalen Zustände oder die Aktivitätszustände und wo dann sozusagen der Sweet Spot ist für jemanden, der Fußball spielt, aber auch eigentlich im Alltag. So, wann setze ich mich am Schreibtisch? Und dann gibt es halt Situationen, da bin ich zu aktiviert, also da bin ich ganz hibbelig und kann mich irgendwie nicht konzentrieren. Es gibt aber auch das Gegenteil, wenn ich halt zu müde bin oder zu, weiß ich nicht, zu relaxed. Und dann gibt's dazwischen irgendwo so einen Sweet Spot. Und das ist so der ideale Zeitpunkt, wo ich dann als Mensch, der arbeitet oder als Fußballspieler am besten Leistung bringen kann. Und daher würde ich es gerne irgendwie in die Richtung rüberziehen, zu sagen, wo finde ich denn für den einzelnen Spieler den emotionalen Sweet Spot oder wie helfe ich ihnen, den zu finden? Und das ist bei einem Spieler, kann das halt ein sachlicher Hinweis sein. Ich helfe ihm, eine Lösung zu finden für eine Situation. Und das zweite könnte sein, ein emotionales Coaching, weil ich halt einen habe, der immer wieder abdriftet und extrem irgendwie schwankend ist in seinen Emotionen. Das ist so das Erste, was mir dazu einfällt tatsächlich. Was hast du denn für dich irgendwie für Methoden, Lösungen oder Ideen, die du in deinem Trainingsalltag oder auch Spielalltag mit reinbringst?
Also bei mir ging es tatsächlich jetzt in erster Linie auch darum, das negativ emotional beeinflusste Coaching sozusagen in den Vordergrund zu rücken. Ich bin da vollkommen bei dir, dass wenn wir positive Emotionen auch auf den Platz transportieren, dass das vielen Kindern hilft, auch nochmal eingefangen zu werden, vielleicht wenn sie selber gerade Frust verspüren, dass wir da sehr, sehr viel machen können und auch positiv unterstützen von außen Zuschauer, was das mit einem Stadion oder einer Halle macht, glaube ich, das kennen wir auch alles. Also da bin ich vollkommen bei dir. Mir ging es tatsächlich eher um die Kehrseite des Ganzen, heißt, wenn ich selbst auch mal als Trainer frustriert bin, dass ich es schaffen kann oder wie ich es schaffen kann, dass das dann mein Coaching gegenüber den Spielern und Spielerinnen nicht beeinflusst. Und ich vielleicht Sachen anders werte, als ich es vielleicht in einem selbst etwas ruhigeren oder konzentrierteren Zustand machen könnte.
Hast du da eine Lösung für dich? Oder hast du da irgendwie Sachen, die du zumindest in Theorie schon mal ausgearbeitet hast, aber nicht auf den Platz bringst?
Genau. Die Lösung ist es vielleicht noch nicht, aber es ist zumindest was ich selber dann ganz gut hinbekommen, wenn ich selbst auch in einem guten, sagen wir mal, in einem guten Zustand, also ausgeschlafen und so weiter bin, dann glaube ich schon, dass ich es ganz gut hinbekomme, dass selbst wenn Spiele mal nicht so gut gelaufen sind, dass wir vor allem nach dem Spiel zuallererst in Q&A gehen. Das ist was mir dabei total hilft. Heißt, bevor ich Input an die Mannschaft gebe, frage ich sofort nach, wie war unser Spiel heute? Was haben wir gut gemacht? Das ist die erste Frage. Was haben wir heute gut gemacht? Alle sind frustriert, alle haben hängende Köpfe, weil irgendwas, vielleicht das Ergebnis nicht so toll war oder sonst was, aber okay, was nehmen wir heute Positives mit? Und dann müssen sie erstmal drüber nachdenken. Dann muss man selber auch erstmal drüber nachdenken und kommt von dem Puls auch ein bisschen runter, von der Aggression ein bisschen runter oder von der Wut oder was es da noch immer ist, Enttäuschung, und überlegt sich erstmal, okay, was waren denn gute Ansätze? Und genauso auch im Training, in Übungsformen, wenn sie mal nicht so laufen, wie man sich das vielleicht vorstellt, oder auch wenn vielleicht ein Spieler mal einen Tag hat, wo er merkt, oh, da funktioniert aber echt wenig, und der in so eine Spirale reingerät, ist was, was ich ganz gerne nutze, und wir nennen es Mikrolobe, also so ganz kleine Lobe sozusagen von Mini-Prozessen, die gerade trotzdem gut waren. Also sei es, der Spieler hat eine Chance gehabt, eine Abschlusschance, und davor hat sich aber ein super Raum bewegt, hat sich toll freigelaufen, war in einer offenen Stellung, und dann ist alleine das schon, hey, du hattest eine super offene Stellung. Ja? Das versucht das nächste Mal wieder zu machen, obwohl danach die Aktion vielleicht völlig hanebüchen war. Mhm. Und das ist was mir persönlich hilft, weil ich den Fokus ein bisschen verschiebe von, was war das Resultat der Aktion, zu was war der Prozess dorthin und was ist auf dem Weg dahin vielleicht auch ganz gut gelaufen, und da kann ich den Spieler vielleicht auch wieder einfangen oder zumindest abholen dort. Ist aber auch nicht leicht, muss ich auch zugeben.
Ja, glaube ich auch. Also man sieht es ja auch, selbst in der Bundesliga ist ja so, dass man irgendwie nicht, also dass es die Leute nicht hinkriegen. Natürlich haben die noch einen anderen Druck. Und es sind aber trotzdem irgendwie sehr gute Trainer. Was da dem drüber steht, finde ich, diesen negativen Emotionen, ist, glaube ich, einfach auch die Erwartungshaltung als Trainer, die ich an mein Training und an mein Spiel und an meinen Wettkampf habe. Heißt, wenn ich mit einer Erwartungshaltung reingehe in eine Form und sage, die ist ultra geil und die funktioniert und es wird bestimmt super, und dann klappt's halt nicht, dann ist ja immer die erste Reaktion, okay, ich gebe noch mehr mit rein, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, so viel mit rein, dass zumindest ein paar Mal funktioniert, und dann, wie wir vorher besprochen haben, höre ich hoffentlich auf. Und vielleicht ist es halt auch einfach zu sagen, naja, die funktioniert halt nicht, das ist aber auch nicht schlimm, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss nicht, dass ich die nicht mehr spielen darf, diese Form, sondern ich muss sie nochmal spielen und vielleicht nochmal und nochmal, und dann ist auch okay, dass sie 2-3 Mal beschissen läuft. Aber das natürlich zu erkennen und zu sagen, okay, woran hat es denn dann tatsächlich gelegen, das ist dann natürlich schwierig tatsächlich.
Am besten auch mit dem Satz, kann doch nicht so schwer sein, untermalen. Und dann genau. So lange durchziehen, bis gar nichts mehr geht.
Klassische Kreisliga-B-Training auf dem Außenflügel hinterlaufen, Flanke, 2 Stürmer im 16er, und nach 15 Wiederholungen ist kein einziger Ball ins Tor gegangen. Genau. Das kommt wieder in meinen Kopf.
Und der Platz ist schuld.
Oder das. Hast du aber neben diesem Mikrolob, was ich cool finde, irgendwie da den Shift zu haben zu was anderem, hast du da noch andere Sachen, die du machst, vielleicht mit deinen Co-Trainern, die dich gegenseitig regulieren, oder irgendwelche Ideen?
Es ist tatsächlich auch so, dass ich meine Co-Trainer dann, also ich persönlich, darum bitte, darauf zu achten. Wir haben auch bei unserem Verein haben wir so ein paar Keywords, die wenig helfen beim Coaching, und wir uns gegenseitig versuchen dann auch darauf aufmerksam zu machen, so hey, du verwendest gerade die falschen Wörter, da geht es dann viel um allgemeine Verallgemeinerungen und dieses Nicht-Coaching.
Kannst du dir ein Beispiel nennen?
Ja, der Klassiker, wir schießen immer am Tor vorbei, jetzt ist es sehr platt, ja? Oder jedes Mal gehen wir ins Dribbling. Nicht draufsteigen, nicht rausdrehen, nicht in die Tiefe. Also Dinge, wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt zwar was jeder gehört hat, aber es hat niemandem geholfen. Und wenn uns das auffällt, dass wir eben da uns auch gegenseitig so ein Stück weit versuchen, dran zu erinnern, was manchmal auch nicht so leicht ist, weil der Co-Trainer manchmal in der ähnlichen emotionalen Phase ist, wenn es mal nicht läuft. Aber dass wir da zumindest das hinbekommen, was ich gerade bei den Jüngeren auch sehr interessant finde, aber auch bei den Älteren, weil sie vielleicht auch noch mal mehr Meinung haben oder noch mehr erkennen, ist die Wechselspieler mit einzubeziehen und mit denen auch in den Dialog zu gehen. So, hey Leute, was funktioniert denn gerade nicht? Oder wir hatten eine gute Tormöglichkeit, haben am Tor vorbeigeschossen, und dann fragt man, hey, warum ist denn der Ball vorbei? Was glaubt ihr? Und dann überlegen die sich, was könnte der Grund dafür gewesen sein? Und dadurch kommt man dann wieder in den Dialog mit den Kids, was mir persönlich hilft, um eben diese negative Emotion wieder steuern zu können, wenn man dann sehr schnell wieder drauf kommt, okay, das sind Kinder, weil ganz in Ruhe drüber reden, und die wissen vielleicht noch gar nicht, woran es gelegen haben könnte. Und da sozusagen nochmal den sich selbst dann versuchen, auch sozusagen runterzufahren dadurch.
Witzig, dass du es ansprichst mit den Ersatzspielern. Ich weiß nicht, ob ihr Bundesliga geguckt habt, aber war es Florian Niederlechner, der mit dem Handy auf der Ersatzbank saß. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er ausgewechselt wurde und dann drauf geguckt hat oder schon vorher. War dann aber auch ein Gedanke, ich habe Champions League geguckt letzte Woche und dann sitzen ja immer alle Spieler, sitzen einfach da wie so aufgereihte Hühner und gucken sich das Spiel an. Und wieso nutze ich eigentlich nicht diese Phase, wo die sowieso 60, 70 Minuten lang nur zugucken, um da schon Inhalte reinzubringen. Weil gestern ist es mir dann aufgefallen bei Bayern gegen Leverkusen, da wird Musiala, wird eingewechselt und dann kriegt er von drei Leuten, wird auf ihn eingeprasselt, das musst du noch machen, das musst du noch schnell machen. Ja, da hast du jetzt 60 Minuten Zeit dafür gehabt. So, ihr liegt 2-1 hinten, jetzt wird es halt langsam eng. Damals war es noch 1-1, glaube ich. Warum nutzt man diese Phase eigentlich nicht vorher schon, um nicht kurz vorher immer noch alles in den Spieler reinzudrücken? Und es ist auch in meinen Augen für den Kinder- und Jugendfußball relevant. Es geht ja nicht darum, dass man 90 Minuten oder 60 Minuten im Kinderfußball oder 40 alles kommentiert und mit denen diskutiert, jede einzelne Aktion. Aber einfach immer mal wieder hinsitzen und auch nicht oberlehrerhaft vor denen stehen und den Vortrag halten, sondern neben die sitzen. Und dann weiß ich, habe ich vielleicht einen Spieler, der hat da Bock auf sowas, dann gehe ich mit dem halt parallel mal das Spiel durch und frag den ein paar Sachen. Das hilft mir als Trainer schon automatisch, dann schreie ich nämlich keinen Scheiß rein so und bin schon mal weg vom Spielfeldrand, sondern ich spreche mit dem einen Spieler und vielleicht auch mit zwei oder drei Spielern und dann kriegen die auch so ein bisschen ein Gefühl dafür.
Ja, und die sind dann auch nicht irgendwo anders auf dem Feld und machen Faxen oder bolzen den Ball irgendwo in der Gegend rum oder pflücken Gänseblümchen oder so, sondern beschäftigen sich auch schon mal ganz anders mit dem Spiel dann auch. Hilft es ihnen vielleicht dann auch, wenn sie reinkommen, wie du sagst, weil sie dann schon mal wissen, daran wollen wir arbeiten. Das läuft noch nicht so, wie man uns das vorstellt.
Ja, ist sicherlich ein längerer Prozess. Das Gleiche, was du jetzt gerade mit diesem Q&A, also Question and Answer, gesagt hast. Das funktioniert nicht von Anfang an. Das funktioniert auch nicht bei einer F-Jugend nach der ersten Woche oder bei einer D-Jugend, sondern da müssen die Kinder halt reinwachsen in solche Verhaltensweisen. Ja. Und da muss ich vielleicht als Trainer auch ein bisschen mehr Geduld haben. Aber dann funktioniert es, glaube ich, schon ganz gut mit einzelnen Spielern, mit unterschiedlichen Spielertypen. Kann das schon eine ganz geile Wirkung haben, tatsächlich.
Auch während dem Spiel tatsächlich. Was ich auch ganz gerne mache, ist, Spieler im Spiel dann auch zu fragen, nach einer Aktion, was war deine Idee? Also erstmal nachzufragen, was war denn eigentlich der Plan im Kopf, bevor ich sage, was gerade doof gelaufen ist. Also das heißt, ein Innenverteidiger, der versucht, einen langen Ball in die Tiefe zu spielen der Ball verrutscht ihm und er landet im Aus. Und dann, bevor man jetzt sagt, so ein Scheißball, was soll das so ungefähr? Erstmal zu fragen, hey, was war denn die Idee? Und wenn er sagt, ich wollte den da links hinten in den Raum reinschippen, dann kann man ihm sagen, das ging aber aufgrund des Anlaufs gar nicht. Also das war chancenlos, wie du zum Beispiel standest, dass der da überhaupt landen kann. Ja. Und kommt dann auch wieder in eine ganz andere Art des Coachings rein, weil man halt auch wieder erstmal die Position des anderen versteht und den Gedanken des anderen versteht und nicht rein interpretiert, was hätte er denken können in dem Moment. Mhm. Und auch das fällt vielen Spielern dann total schwer, erstmal ihre Gedanken und ihren Plan zu formulieren. Und die fühlen sich dann manchmal so ertappt, so wie, du willst wissen, was ich mir dachte gerade, so sag mir einfach, was ich besser machen soll. Und dadurch lernen sie vielleicht auch so dieses Reflektieren nochmal ein bisschen mehr, auch während des Spiels sich mal Gedanken zu machen, okay, was hatte ich eigentlich gerade vor und warum kann das nicht funktioniert haben?
Finde ich spannend, guter Ansatz, tatsächlich.
Nimmt Zeit auf sich, muss man auch vom Timing her natürlich clever machen, also das kann man nicht machen, wenn der Konter läuft, dann wird es ein bisschen komisch. Aber gerade in Unterbrechungen kann man das ganz gut nutzen und ich finde vor allem bei Torabschlüssen, also Stürmern, ist das sowas, wo man sehr schnell merkt, dass manche gar nicht die Idee hatten, wo wollte ich eigentlich hinschießen gerade, was war eigentlich mein Plan? Und dass es dann nicht funktioniert, ist relativ klar und kann dann auch deutlich gezielter ins Coaching gehen.
Mhm. Neben dem Timing ist halt da auch wahnsinnig wichtig, eine Vertrauensbasis. Also ich kann nicht den Spieler 4 Wochen lang im Training zusammenscheißen und irgendwie eine distanzierte Art und Weise zu ihm haben, um dann im Spiel zu erwarten, wenn ich ihn einmal frage, was hast du dir dabei gedacht, dass er dann sagt, Trainer, also so und so war's. So, da wird der irgendwas sagen, aber wird schnell wieder wegrennen. So, da glaube ich, ist der Ton, aber auch wie ich die Frage stelle und aber auch die emotionale Ebene ist da einfach dann, um da den Bogen zu spannen, ist da wieder wahnsinnig wichtig, um da irgendwie reinzukommen.
Mhm. Absolut.
Cool. spannend. Wer sich da noch mehr mit David drüber austauschen möchte, ich glaube, ihr erreicht ihn dann am besten über das FT Freiham, über Social Media oder eben über die Website. Ich mache mir auch nochmal Gedanken dazu. Vielleicht gibt es nächste Woche einen kleinen Nachtrag von Sakko und mir. Wie du weißt, David, Sakko hat ja auch zu allem eine Meinung. Bestimmt auch zu dem Thema.
Wichtig, wichtig.
Wichtig, wichtig und fundiert. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal rund. David, dir vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest heute.
Ich habe zu danken. War und super Austausch, hat mich sehr gefreut.
Ja, war wieder ein kurzer, knackiger Austausch. Ich habe wieder ein paar Sachen, über die ich nachdenken kann die Woche über. Ist auch nicht schlecht. Genau, wenn ihr noch mehr wissen möchtet zu dem, was David macht, schaut in den Shownotes. Ich verlinke einfach nochmal alles. Ansonsten nochmal der Hinweis, 13.04. im Millerntor. Im Millerntor, ich wiederhole es nochmal. Das ist quasi wie wenn man in der Allianz Arena eine Fortbildung hätte zum Thema Kinder- und Jugendfußball. 13.04. mit uns und St. Pauli Rabauken. Dann nicht vergessen, Podcast bewerten. Und ihr wisst auch, David, ich glaube, FT Freiham ist da noch nicht dabei. Unsere Plattform ist kostenlos für Vereine.
Das habe ich gesehen und schon fleißig weiterverbreitet.
Aber FT Freiham selbst ist noch nicht drauf, so viel ich weiß. Deshalb Liste runterladen auf der Homepage, ich mache einen Link, Excel runterladen, Namen eintragen, uns schicken und dann ist das alles für Umme. Aber hast du ja jetzt dann noch Zeit. Ich gucke, nächste Woche gebe ich ein Update, ob FT Freiham auch mit dabei ist.
Natürlich.
Sehr gut. Und genau, David, dir vielen lieben Dank und dann wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Jo, Grüße an Sakko. Ciao, ciao.